Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 4. August und wir sprechen über die Rekordjagd an den Börsen, Palantirs Höhenflug und wo in Deutschland Immobilien teuer sind und wo vielleicht noch etwas günstiger. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt die wunderbare
Sina Osterholt. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Tja, die große Rekordjagd in dieser Woche geht zum Glück weiter, nachdem der DAX ja gestern erstmals die 26.000-Punkte-Marke geknackt hatte, gab's heute noch mal eine richtig ordentliche Schippe obendrauf. Auch der Dow Jones in den USA, der schaffte gestern Abend noch ein neues Allzeithoch. Tja, und heute? Heute ist der S&P 500 dran. Zumindest in den ersten Handelsstunden kommt der S&P tatsächlich auch auf ein neues Allzeithoch und liegt derzeit 1,3% im Plus. Beim Nasdaq 100, da sind sogar fast 3%. Allerdings ist das noch kein Allzeithoch.
Ja, und ich habe auch noch einen weiteren Rekordwert für uns, nämlich Amazon. Die übersprangen beim Börsenwert erstmals die magische Schwelle von 3 Billionen Dollar. Die euphorische Stimmung zusammen mit den guten Quartalszahlen lässt auch die KI-Werte durch die Bank kräftig steigen. Micron und Marvel Technology steigen um 4 bzw. 8% und auch Meta, Alphabet und Microsoft können kräftig zulegen.
Microsoft hat damit jetzt eigentlich die Durchstrecke in diesem Jahr komplett aufgeholt und liegt erstmals wieder seit Jahresanfang im Plus, hört. Seit der Softwarekonzern seine Zahlen präsentierte, letzte Woche am 29. Juli, hat die Aktie mehr als ein Viertel zugelegt. Das nenne ich mal ein Comeback für so ein Schwergewicht.
Ja, 25% in einer knappen Woche, das ist doch gar nichts, Peter. Palantir macht nämlich das an einem einzigen Tag. Die Aktie ist aktuell knapp 26% im Plus heute. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, der Datenspezialist lieferte nämlich gestern nach Börsenschluss richtig gute Zahlen ab. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal um 93% auf 1,9 Milliarden Dollar und auch der Gewinn lag über den Erwartungen der Analysten. Je Aktie verdiente Palantir 41 Cent, Analysten rechneten mit 35 Cent. Und wer hier noch mehr lesen will, kann die Analyse von unserer Kollegin Zoe Brunner auf Focus Plus natürlich auch lesen.
So ist es. Und fast noch viel wichtiger für die Aktie heute, dank der hohen Nachfrage von Regierungen und vor allem auch von Firmenkunden, hob der Konzern nämlich noch die Jahresprognose an. Das kommt immer richtig gut an. Der Umsatz soll jetzt 8,1 Milliarden Dollar erreichen, statt wie bislang erwartet 7,7 Milliarden. Besonders kräftig wächst dabei eben wohl das Firmenkundengeschäft, das sich in diesem Jahr mehr als verdoppeln soll.
Ja, lass uns doch gleich in den USA und bei dem KI-Hype bleiben. Einer der Oldschool-Profiteure des Booms um den Bau von Rechenzentren ist der Baumaschinenhersteller Caterpillar, der heute der große Tagessieger im Dow Jones ist, mit einem Kursplus von knapp 5%. Caterpillar konnte im zweiten Quartal den Umsatz um 24% auf 20 Milliarden Dollar steigern und der Gewinn, der hat sich fast verdoppelt. Ja, nicht schlecht für einen Industrielangweiler, muss man sagen.
Definitiv. Also langweilig ist das nicht. Deutlich kleinere Brötchen da dagegen backen derzeit die großen US-Pharmakonzerne. Und da ist die Reaktion bei den Aktien auch deutlich übersichtlicher heute auf die Zahlen. Merck konnte einen deutlich geringeren Verlust als erwartet abliefern, verpasste aber die Umsatzprognosen. Da der Konzern aber gleichzeitig die Jahresprognose wieder angehoben hat, gab es immerhin ein kleines Plus für die Aktie von 0,6%.
Ja, Pfizer kam nicht ganz so gut davon, obwohl der Pharmakonzern auch beim Gewinn und auch bei dem Umsatz die Erwartungen übertreffen konnte. Allerdings passte das Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr nicht nach oben an, sondern hob nur das untere Ende der Spanne leicht an. Ja, das war dann zu wenig, daher verlor die Aktie heute knapp 1%.
So ist es. Und McDonald's, die haben heute auch eher schmale Kost angeboten, denn der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 4%, der Gewinn um 6%. Beides lag sogar leicht über den Schätzungen der Analysten. Allerdings schwächelt die Fastfood-Kette bei den sogenannten vergleichbaren Verkäufen, also dass da eben auch die Vergleichbarkeit da ist. Die legt nämlich nur um 1,3% zu. Auch die operative Profitabilität kommt irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Da muss noch deutlich mehr kommen im zweiten Halbjahr. Für heute hat es Rezession irgendwie gerade so gereicht, denn die Aktie stieg um dann doch 1,5%.
Ja, manchmal ist es auch einfach der Segen des Timings.
Ja.
Mal ist die Börse gut gelaunt, mal nicht. Aber an einem Tag wie heute schauen die Anleger halt etwas entspannter über die kleinen Marke hinweg. Das konnte man auch ziemlich gut bei Spotify sehen. Die Zahlen fürs zweite Quartal waren eigentlich erstmal ziemlich gut. Erstmal hat der Streamingdienst die Marke von 300 Millionen Premium-Abonnenten geknackt. Das war 1 Million mehr als erwartet. Und der Umsatz legte um 14% zu und die Bruttomarge erreichte mit 33,4% einen neuen Rekordwert.
Soweit so hübsch. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 545 Millionen Euro nach einem Verlust von 86 Millionen im Vorjahr. Tja, und trotzdem gab es erstmal auf die Mütze für die Aktie. Der Ausblick fürs dritte Quartal, der enttäuschte Anleger nämlich erstmal wieder. Da musste deutlich mehr kommen. Da hatten auch deutlich Anleger deutlich mehr erwartet als das, was Spotify da angeboten hat. Deswegen lag die Aktie zeitweise auch richtig kräftig hinten. Und dann im Zuge der guten Stimmung im Laufe des Tages drehte Spotify dann plötzlich kräftig ins Plus.
Ja, und zu den großen Gewinnern in Deutschland gehört heute Bayer nach den soliden Zahlen. Das starke Agrargeschäft konnte Patentabläufe bei Medikamenten etwas ausgleichen. Das operative Ergebnis stieg im zweiten Quartal nämlich um knapp 2%. Der Umsatz legte um 1% zu. Damit übertraf Bayer die Erwartungen knapp. Die bisherige Jahresprognose wurde bestätigt und das reichte dann für ein ordentliches Kursplus von 2,5%.
Die ganz großen Tagessieger im DAX sind allerdings, wie auch schon gestern, Siemens Energy und Infineon mit einem Plus von jeweils mehr als 3%. Tja, allerdings haben da nicht wirklich Zahlen dazu beigetragen, sondern das ist eher geschuldet natürlich der wieder sich aufbauenden KI-Fantasie, denn beide Unternehmen profitieren da ja.
Ja, davon hätte die Lufthansa vermutlich auch gerne was, denn die Fluglinie ist ja heute eine der beiden großen Tagesverlierer in Deutschland. Obwohl der Ölpreis ja diese Woche kräftig fällt und Airline-Aktien deswegen am Steigen sind, aber eben die Lufthansa nicht, die sackt heute mehr als 8% ab.
Die Kranich-Fluglinie, die enttäuschte heute nämlich mit der Bilanz fürs zweite Quartal, die hohen Kerosinkosten wegen des Irankrieges natürlich und auch der einwöchige Streit im April, der 150 Millionen Euro gekostet hat, die haben ihre Spuren hinterlassen. Das operative Ergebnis, das sank um fast 60% auf jetzt noch 383 Millionen Euro. Und weil die Prognosen in dem geopolitischen Umfeld irgendwie natürlich auch schwierig sind, schloss der Konzern auch einen operativen Gewinnrückgang in diesem Jahr nicht mehr aus.
Ja, und auch die Zalando-Aktionäre, die schreien heute nicht vor Glück beim Blick ins Depot, sondern eher aus Schmerz, muss man sagen. Denn der Online-Händler ist der große Tagesverlierer hierzulande mit einem Minus von mehr als 12%. Autsch. Zwischenzeitlich war das Minus sogar bei fast 20%. Dabei konnte der Modehändler den Umsatz um mehr als 20% steigern.
Tja, aber bezieht man dann die pro forma mal die übernommenen Konkurrenten About You mit ein, dann hat sich das Wachstum von Zalando im zweiten Quartal auf 4,4% ziemlich verlangsamt. Auch der eher gedämpfte Ausblick für die zweite Jahreshälfte, der kam nicht so wirklich gut an. Und damit ist dann auch schon die schöne Rallye seit Mai irgendwie wieder dahin oder vom Tisch, bei der die Aktie ja in der Spitze sich um mehr als 50% im Wert erhöht hatte.
Alle enttäuschenden Dinge sind drei heute, denn es gibt noch einen weiteren Ausreißer, der die Stimmung etwas an der Börse trübt, nämlich Fresenius Medical Care. Die verlieren nämlich zeitweise mehr als 8% heute. Ja, die Zahlen fürs zweite Quartal sahen wieder auf dem ersten Blick ziemlich stark aus. Das operative Ergebnis stieg um mehr als 20%.
Ja, und bei genauerem Hinsehen, da war es halt doch nicht irgendwie so berauschend, denn FMC profitierte von höheren Vergütungen und einer Sondererstattung in den USA, also vor allem von Sonderfaktoren. Weil aber ein Teil davon wegfällt und die Dialysebehandlungszahlen vor allem in den USA deutlich schwächer daherkamen, das ist für FMC halt der wichtigste Markt, befürchten Investoren, dass das zweite Halbjahr deutlich schwieriger werden wird, obwohl das Unternehmen die bisherigen Prognosen zumindest mal bestätigt hat.
Aber manchmal reicht das halt einfach nicht aus. Ja, der Ausblick muss passen, dann darf man sich auch mal einen Patzer leisten. Toyota hat das zumindest vorgemacht heute. Obwohl der japanische Autokonzern wie die deutschen Hersteller ziemlich schwächelt, konnte die Aktie zeitweise um fast 5% zulegen, obwohl die Quartalszahlen eigentlich eher schlecht waren.
Ja, das kann man schon so sagen. Das fünfte Mal in Folge musste Toyota, also das fünfte Quartal in Folge, musste Toyota tatsächlich einen Rückgang beim Gewinn melden. Im ersten Geschäftsquartal ging das Ergebnis jetzt um 9% auf rund 1 Billion Yen zurück. Damit lag der Gewinn unter den Erwartungen der Analysten. Vor allem die schleppenden Verkäufe in China machen Toyota zu schaffen, wie auch den deutschen Herstellern. Dennoch rechnen die Japaner in diesem Jahr mit der großen Wende, denn für das Gesamtjahr, da hob der Konzern die Prognosen wieder an. Statt 3 Billionen Yen sollen es in diesem Jahr 3,4 Billionen an Gewinn werden.
Ja, und heute Abend gibt es dann noch die Zahlen von SpaceX. Mal schauen, ob der Höhenflug im Tech-Sektor dann Risse bekommt oder der Nachbrenner gezündet wird morgen.
Wir werden sehen, ja.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Der Traum vom eigenen Haus ist bei vielen Deutschen natürlich nach wie vor groß. Aber wenn es dann wirklich um den Kauf geht, ja, dann ziehen viele doch zurück. Und wenn man sich die Zahlen im Moment anschaut, kann man das ziemlich gut verstehen.
Denn ein Haus ist ja in Deutschland nicht überall gleich gut zu bezahlen. In manchen ländlichen Regionen ist die monatliche Belastung noch überschaubar. Und in Regionen wie hier in München und im Umland sieht das natürlich ganz anders aus. Dort geht teilweise mehr als die Hälfte des verfügbaren Einkommens allein für den Kredit drauf.
Tja, um diese Unterschiede vergleichbar zu machen, gibt es den sogenannten Interhyp IW Erschwinglichkeitsindex. Dafür werden alle 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte untersucht. Und je höher der Wert, desto leichter lässt sich dort ein selbstgenutztes Einfamilienhaus finanzieren.
Und die Entwicklung zeigt hier klar nach unten. Am erschwinglichsten war der Hauskauf bundesweit im Jahr 2015. Vor allem seit dem Zinsanstieg ab 2022 ist die Finanzierung für viele deutlich schwieriger geworden.
Im Juni 2026 musste ein Modellhaushalt im Schnitt noch rund 35% seines verfügbaren Nettoeinkommens für die Kreditrate einplanen. 2015 waren es nur 21%. Also das ist schon ein spürbarer Unterschied.
Ja, das stimmt. Und dabei rechnet die Studie nicht einmal mit Haushalten, die besonders wenig verdienen. Grundlage sind nämlich hier die einkommensstärkeren 30% der jeweiligen Regionen. Selbst für diese Gruppe wird der Immobilienkauf also zunehmend zur Belastung.
Tja, und das merkt man natürlich auch an der Stimmung. In einer Interhyp-Umfrage sagten 46% der Befragten, dass Immobilien in ihrer Region kaum noch bezahlbar seien. Im Jahr davor waren es nur 39%.
Im Durchschnitt kostet so ein Einfamilienhaus in Deutschland aktuell rund 3.000 Euro pro einzelnen Quadratmeter. Aber dieser Durchschnitt sagt eigentlich nur wenig aus, weil die Unterschiede natürlich auch riesig sind. Wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, in gefragten Münchner Vierteln werden sogar mehr als 15.000 Euro pro Quadratmeter verlangt. Und in manchen ländlichen Regionen beginnen dann die Angebote auch schon bei 1.200 oder 1.300 Euro.
So, aber dann wollen wir mal in die Details schauen. Am günstigsten ist das Verhältnis von Einkommen zu Kreditrate im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Da ist es doch eigentlich auch ganz nett. Tja, dort liegt die monatliche Belastung bei nur 19% des verfügbaren Einkommens. Damit landet also Steinburg bundesweit auf Platz 1.
Warst du schon mal da oder wieso ist das da ganz nett?
Nee, ich sage, Schleswig-Holstein würde ich vermuten, ist jetzt nicht der hässlichste Teil des Landes. Ja,
ja, okay. Ja, aber fast genauso gut sieht es in Rhön-Grabfeld aus. Das sagt mir tatsächlich nichts. Sagt dir das was?
So ganz grob, ja.
Okay, da sind nämlich ebenfalls mit 19% Belastung. Und Dithmarschen, Sonneberg und auch, jetzt kenne ich mal den Ort, Salzgitter folgen mit jeweils rund 20%. Ja, wer bei der Lage flexibel ist, findet also durchaus noch Regionen, in denen ein Haus finanzierbar bleibt.
Ja, aber da ist halt immer das Problem, man will jetzt nicht dahin ziehen, wo es am günstigsten ist. In den großen Städten sieht es natürlich deutlich schwieriger aus, das ist klar. Keine der 7 größten deutschen Städte erreicht im Index noch einen Wert von mindestens 100 Punkten. Selbst die bessere Metropole in dieser Hinsicht liegt damit unter der Schwelle, ab der ein Haus also gut als gut erschwinglich gilt.
Und am besten schneidet hier tatsächlich laut der aktuellen Auswertung noch Stuttgart ab, obwohl die ja eigentlich auch immer recht teuer waren. Dort gehen rechnerisch 38% des verfügbaren Einkommens für die Kreditrate drauf. Zum Vergleich, in Hamburg sind es 39%, in Berlin 41% und in Köln sind es 43%.
Schaffe, schaffe, Heißlebauer. Da quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Tja, noch schwieriger wird's in Frankfurt und Düsseldorf. Frankfurt kommt auf eine Belastung von 45%, Düsseldorf sogar auf 48%. Da bleibt also nach der Kreditrate schon deutlich weniger für den restlichen Alltag übrig.
Ja, das Schlusslicht ist unter den großen Städten wie immer natürlich München. Dort müsste ein Modellhaushalt 56% seines verfügbaren Nettoeinkommens für die Finanzierung einplanen. Also mehr als jeder zweite verfügbare Euro würde damit an die Bank gehen und dann hätte man natürlich kein Leben mehr.
Ist dann schwierig, dann arbeitet man sich nur noch fürs Haus ab. Tja, aber Großstadt heißt nicht automatisch unbezahlbar, trotz alledem. Denn in Lübeck und auch in Kiel kommen jeweils auf eine Belastung von rund 23%. Auch Städte wie Saarbrücken, Bremerhaven und Wolfsburg schneiden mit ungefähr 24% vergleichsweise gut ab. Aber in Wolfsburg wird's ja auch irgendwie schwieriger jetzt.
Das zeigt dann, dass es natürlich nicht nur auf den Kaufpreis hier ankommt, sondern entscheidend ist ja immer auch, wie hoch die Einkommen in einer bestimmten Region sind. Also ein Haus kann teuer sein und trotzdem noch finanzierbar, wenn die Menschen dort entsprechend gut verdienen.
Besonders spannend ist da auch immer wieder der Blick ins Münchner Umland. Dort sind Häuser zwar oft etwas günstiger als direkt in der Stadt, im Verhältnis aber zum Einkommen teilweise noch schwerer zu bezahlen. Der Speckgürtel ist also nicht automatisch die günstigere Alternative. Es sei denn, man arbeitet logischerweise in der Stadt.
Ja, und ganz am Ende des Rankings steht Garmisch-Partenkirchen. Dort wären 66% des verfügbaren Einkommens für die monatliche Kreditrate nötig. Auch in Miesbach liegt die Belastung bei 66%.
Das brauchst du mir nicht erzählen. Das ist ja mein Landkreis. Tja, Dachau, auch im quasi Speckgürtel von München, kommt auf 61%. Bad Tölz, Wolfratshausen und Erding, auch das alles Münchner Speckgürtel, jeweils auf 59%. Also auffällig ist, dass alle 5 Schlusslichter in Bayern liegen und vor allem auch quasi rund um München. Da treffen eben die hohen Immobilienpreise auf Einkommen, die da nicht ganz so mithalten können.
Ja, und es könnte in den kommenden Monaten noch etwas schwieriger werden. Die zuletzt wieder höheren Zinsen und auch die gestiegenen Immobilienpreise sind in den Zahlen ja jetzt gerade noch nicht vollständig enthalten. Die Experten rechnen deshalb mit einer weiteren leichten Verschlechterung.
Ein besonders genauer Blick, der lohnt sich auch auf einige der Outdoor-Städte. In Wolfsburg, Ingolstadt und Stuttgart zeigt sich zuletzt nämlich ein negativer Trend. Die Unsicherheit der Outdoor-Industrie könnte dort natürlich zusätzlich auf die Einkommen und natürlich damit auch auf den Immobilienmarkt drücken.
Für die Kaufinteressenten gibt's hier von uns natürlich wieder eine ganz klare Botschaft. Wer unbedingt in München oder im oberbayerischen Umland kaufen will, braucht viel Eigenkapital oder ein sehr hohes Einkommen. Wer beim Standort flexibel ist, hat deutlich bessere Chancen.
Tja, das Ranking zeigt also nicht einfach nur, wo Häuser billiger oder teurer sind. Es zeigt, wo Kaufpreise, Einkommen und Zinsen noch einigermaßen zusammenpassen. Und zwischen Steinburg mit 19% und Garmisch mit 66 liegen wirklich zwei völlig verschiedene Immobilienwelten oder ein ganzes Universum. Wer mehr dazu wissen will, der kann morgen den Artikel von unserer Kollegin Heike Bangert auf Focus Plus lesen. Unbedingt mal reinschauen. Den Link packen wir natürlich unten in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, jetzt wird's Zeit für den See und den Feierabend, Sina. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen, entspannten Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.